three and four.
Da kommt Musik. Dum. Hallo, hier spricht das Gast.
X-Mix. Well-known pimp.
Narcotics King. Big time. Hallo, hier spricht das Gast. Back in full force. This could be
one of the big moments in your life. X-Mix. Don't make it your last. Hallo, hier spricht das Gallus.
Look, this thing might be bigger than even we think it is.
Hallo, hier spricht Carlos Bartos. Hallo, hier spricht Carlos.
Hallo, hier spricht das Gallus.
公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。
Hello.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Hallo, hier spricht der Gallus.
Come on, baby.
X-Mix.
Come on. I won't let you down.
Hallo, sich bliss, Gallus.
Hallo, hier spricht der Gallus. Hallo, hier spricht Gallus.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Ja, hallo, hier spricht das Gallus. Herzlich willkommen zu meiner 1351. Ausgabe des Gallus-Fensters hier auf Radio X 91,8 DAB Plus in diesem Halbjahr, das wir von den Darmstädtern bekommen haben. Und natürlich das Allerbeste ist www.radiox.de, den Livestream. Dann sind wir nämlich nicht mehr ein NKL, ein nicht kommerzieller Lokalfunk, sondern wir sind weltweit zu empfangen. Und im Urlaub kontrolliere ich irgendwo in der Hängematte in Südfrankreich, ob meine Vorproduktion auch pünktlich dienstags um 16 Uhr eingelegt ist. Ist wunderbar. Das Gallusfenster ist ein Magazin aus dem Gallus mit Informationen, Studiogästen, Beiträgen aus Initiativen, Projekten, Vereinen der drei westlichen Stadtteile mit dem G, dem Gallus, dem Gutleut und Griesheim. Das Gallusfenster wird gesendet jeden Dienstag von 16, wie soll ich betone, jeden Dienstag, egal ob Weihnachten, mein Geburtstag oder irgendwie sonst was ist, irgendwelche Sachen. Letztens hat mich einer gefragt, hast du wirklich jetzt 25 Jahre jeden Dienstag? Nein, dreimal habe ich es verpasst. Irgendwann war der 3. Oktober ein Feiertag. Ich dachte, ich bin spazieren gegangen, es war richtig wunderbar. Dabei war es kein Sonntag, wie ich gedacht habe, sondern ein Dienstag. Und da habe ich mutwillig die Sendung. Einmal ist mein Vater gestorben und einmal war nochmal irgendwas. Drei Sendungen, aber ist nicht schlecht, ne? 1347. Sendungen am Stück, jedes Mal pünktlich gemacht. So, es gibt aber welche von Ihnen, die sagen, wieso, das ist doch immer mittwochs. Ja, es gibt von mittwochs bis 9 bis 10 Uhr gibt's die Sendung als Wiederholung. Da sitzen wir aber nicht in unserem Studio hier in der Kurfürstenstraße 18, sondern maximal am Frühstückstisch und freuen uns über die Sendung. Am besten ist natürlich, wenn Sie jetzt heute die Sendung hören und gehen auf www.radiox.de plus 7, dann werden Sie 7 Tage lang diese Sendung als Wiederholung einfach hören können. Und das ist eine ganz tolle Sache, das könnten Ihren Freunden weiter sagen, wenn Sie die Sendung zum Beispiel heute wichtig und gut finden, dann können Sie da echt gut Propaganda machen. Ich habe mich nicht vorgestellt, mein Name ist Winfried Becker, ich komme vom Gallus-Theater und wenn Sie irgendwelche Initiativen haben, etwas, was für Frankfurt, nicht nur für die Stadtteile Gallus, Gutleut und Griesheim wichtig ist, dann rufen Sie mich an im Gallus-Theater unter der 75 80 60 20. 75 80 60 20. Sagen Sie, welche Initiative Sie gerne mal hier in meiner Sendung vorstellen würden oder auch einen Missstand, wo Sie Mitstreiter suchen, aber immer konstruktiv bleiben. Nicht meckern. Meckern machen wir hier nicht, sondern wir zeigen Möglichkeiten für unsere tolle Stadt Frankfurt. Und dann sind Sie schon mein nächster Gast. Auch meine heutigen Gäste sitzen wir schon gegenüber. Aber bevor ich sie Ihnen vorstelle und bevor wir über deren Anliegen reden, machen wir erst ein wenig Musik. So, da sind wir im im Gallusfenster und ich stelle Ihnen gleich meine Gäste vor und vielleicht ein Projekt mit dem Namen Adativ, das hatten wir schon. Es ist also eine Wiederholungssendung, ein Update über etwas, was wir schon mal vorgestellt haben. Aber wir werden heute für diejenigen, die das neu hören, werden wir erstmal das neu aufrollen. Erstmal die Anne Schwarz ist hier. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Oh, irgendwie stimmt. Jetzt muss nochmal.
Jetzt nochmal probieren?
Jetzt höre ich dich sehr gut. Genau, hier. Das ist das Komische. Hier, guck mal, siehst du?
Ja.
Die roten Knöpfe, das ist keine rote Ampel, sondern die senden.
Ah.
Und die grünen sind aus. Ah. Das stört mich seit 25 Jahren.
Jeden Dienstag.
Jeden Dienstag finde ich das pervers, dass die roten Knöpfe, Achtung, Sendung, Achtung, Ton ist an, heißt rot. Aber ich sehe das immer als Stoppsignal.
Ja klar, auf Rot drückt man jetzt nicht so gerne, ne?
Nee, gar nicht, genau. Dabei ist der Jonathan Radetz. Herzlich willkommen, Jonathan.
Hi, hallo. Schön, dass wir da sind.
Ja, ich frage meine Gäste immer nach ihren Funktionen zum Thema. Wir reden heute über Adaptiv. Welche Funktion zu diesem Thema, zu dieser Initiative Adaptiv habt ihr denn?
Ich bin ein wohnender Mensch. Also ich bin ein Mensch und ich wohne in dieser Stadt. Und meine Funktion in Adaptiv ist, dass ich mitmache. Also ich bin eine Genossin, auch wie wir gerade festgestellt haben, eine Gründungsgenossin. Nee, Moment, ich war ein bisschen später. Mein Mann war Gründungsgenosse, ich bin dann ein bisschen später dazu gekommen. Genau, ich mache seit dem Start mit bei dem Projekt.
Bist du auch ein Genosse?
Ich bin auch Genosse.
Ah, wunderbar. Nein, man kennt es von der SPD, aber das ist jetzt wirklich, ihr seid echte Genossen, weil ihr in einer Genossenschaft auch Mitglied sind.
Haben wir gerade festgestellt, das sollten wir uns vielleicht mal so... Oder vielleicht auch nicht angewöhnen, Genosse.
Ja, aber es ist aber echt nicht so. Weil, ich kenne das vom Land, so landwirtschaftliche Genossenschaften. Mhm. Da gibt es auch lauter Genossen, gibt es da irgendwie. Das finden die Bauern auch immer super gut. Vielleicht sollte man in der Stadt jetzt auch das ein bisschen adaptieren. Ich weiß nicht, adaptieren. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein.
Nee, perfekt.
So, sind wir im Thema.
Also, wir gehen davon aus, dass nicht jeder die letzte Sendung gehört hat, die jetzt schon über ein Jahr her ist. Ihr müsst als erstes mal erklären, was ist denn Adaptiv? Was ist das für eine Initiative? Wo spielt ihr ab und was strebt ihr an? Das heißt, bevor wir an die heutigen Probleme kommen, müssen wir über die Vergangenheit reden. So, jetzt, wann ist es gegründet worden? Was ist die Idee? Was ist die Grundidee?
Ja, also ich glaube, zur Gründung kann Anne gleich nochmal was nachschieben. Die ist nämlich auch Teil der Gruppe, die den Verein ins Leben gerufen hat. Das heißt, Adaptiv ist ein eingetragener Verein, mit der Aufgabe, Wohnraum in Frankfurt zu schaffen, sozialverträglichen Wohnraum.
Ja.
Und um das Gebäude zu bauen, haben wir eine Wohnungsbaugenossenschaft in Gründung ausgerufen, könnte man sagen. Also wir befinden uns noch in der Gründung, aber kurz vor der Eintragung. Genau, haben da auch natürlich über andere Formate wie das Mietshäuser-Syndikat nachgedacht und haben uns für die Genossenschaft entschieden.
Genau, und wie es zu uns kam, also jeder, der sich hier so ein bisschen in Bockenheim damit beschäftigt hat, wie hier Wohnraum, was es hier gibt an Räumen, der kennt natürlich den Campus. Den kennen nicht nur die Leute in Bockenheim, sondern auch im Gallus, Griesheim und im Rest. Und dass der Campus, dass die Uni wegzieht und dass der Campus eben weiterentwickelt werden soll. Und es gab ja auch schon wirklich ganz viele Prozesse, Beteiligungsprozesse.
Ja.
Also Adaptiv kommt im Grunde auch aus dieser Gemengelage von Menschen, die sich damit beschäftigt haben.
Ja.
Es gibt ja auch schon diverse Wohngruppen, die eine Zusage haben, dass sie auf dem Campus gemeinschaftliches Wohnen machen dürfen.
Ja.
Nur dauert das halt noch. Und dann gibt es aber ein Gebäude und Gelände am Rande des Campus, was nicht eigentlich zu dem Campus gehört. Und das ist die ehemalige Akademie der Arbeit. Und die hat die Stadt über Bande irgendwann gekauft und hat sie in ein sogenanntes Konzeptverfahren gegeben. Das heißt, die Stadt hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, hier haben wir dieses Gebäude, wir wollen, dass da gemeinschaftliches Wohnen reinkommt, wir wollen, dass da was Soziales für den Stadtteil reinkommt. Mhm. Haben wir noch so ein paar andere Interessen da geäußert und gesagt, jetzt bewerbt euch mal. Und wir haben uns damals aus eben diesen verschiedenen Leute, die auch auf dem Campus eh schon aktiv waren, mit unserer Initiative beworben, haben uns Adaptiv genannt. Und genau.
Also der Name kommt einfach von Ada.
Ja, genau.
Das heißt Akademie der Arbeit,
ja.
Die übrigens sehr bekannt war. Das war sozusagen eine Fortbildungsveranstaltung Akademie der Gewerkschaften,
ja.
Die ein Gebäude direkt neben der Uni erworben haben und damals ausgebaut haben und es ganz lange Zeit da war. Und durch den Wegzug der Uni haben die das irgendwie aufgegeben.
Die sind ja auch umgezogen. Also es gibt die noch, aber boah, jetzt frag mich nicht, wo. Sind die an der Eschersheimer Landstraße irgendwo?
Ja, ja, die sind, ne, die jetzt sind mit ins Westend gezogen.
Genau.
Ja.
Aber wir hatten tatsächlich auch viele bei uns in der Gruppe am Anfang, die da auch genau diesen Bezug dazu hatten. Ne? Also
ja.
Ich selbst muss sagen, da bin ich schon so ein bisschen zu, da bin ich jetzt mal ausnahmsweise zu jung. Ich habe da nicht mehr so viel mitbekommen, aber Wolfgang Abendroth kann das sein.
Ja.
Das war so ein Name, dass wir auch drüber gesprochen haben, wie können wir auch da als Gruppe dann auch politische Veranstaltungen da reinbringen. Also es war schon immer so, wir wollen auch die Geschichte dieses Gebäudes mitnutzen. Und
ja.
Wir sehen das auch als eine Vorführung und Weiterinterpretation, weil
ja.
Wir ja auch sagen, es geht ja nicht nur darum zu leben und es geht uns vor allem auch nicht nur darum, irgendwie billig zu leben, weil dann würden wir uns wirklich nicht dafür entscheiden,
ja.
Kommen wir nachher noch drauf, sondern es geht uns ja immer auch darum, in einem Stadtteil wirksam zu sein und hier, sag ich mal, mit dem, was da ist und mit den Leuten, die da sind, positiv, also gut zu leben für uns, aber halt auch gut in den Stadtteil reinzuwirken und zu gucken, was ist hier eigentlich?
Ja,
was sind hier die ganzen Stärken, ne? Und wie
ja.
können wir hier weitermachen?
Bockenheim war das Studentenviertel.
Klar.
Wir haben damals in der Studentenbewegung den Freistaat Bockenheim ausgerufen und ganz viel gemacht. Also hier waren die Szenekneipen, wo
klar.
die Ideen entstanden sind beim Bier und so. Und alles wurde hier ausbaldowert. Und das ist so ein bisschen durch die, also ich war jetzt auch wieder im Campus, das ist schon ein bisschen anders. Also bei uns war es schmuddeliger wie hier. Aber trotzdem hat es natürlich den Stadtteil Bockenheim geprägt,
genau.
Weil alle Studenten, ich selber auch, ich bin hierher gezogen, ich bin auch Bockenheimer, obwohl ich im Gallus tätig bin. Das muss in irgendeiner Form auch weitergeführt werden, sodass die Identität von Bockenheim als ein geistig reger
genau.
Stadtteil, der sich auch sozial verantwortlich fühlt, das war ja mit der Uni auch verbunden, dass der auch erhalten bleibt.
Ja. Genau, und aktuell ist es ja eher so eine Art, also der Versuch von ganz vielen Leuten, da viel zu halten oder auch Neues zu denken.
Ja.
Aber wenn man mit Leuten spricht, dann ist ja auch oft so ein Gefühl dieses Ausblutens, ne? Weil der Campus
ja.
so langsam... Die Uni das auch, ich meine, ich kann auch die Gründe verstehen von der Uni, ne? Die müssen ja auch die Gebäude planen. Aber, also ich habe hier übrigens auch studiert, ich war auch noch im AfE-Turm, ganz
ja,
kurz.
Ja, ja.
Und ich habe auch später noch mal kurz am Fachbereich Informatik, einfach noch mal so quasi aus Jux. Aber das war schon zu der Zeit, wo fast alles weg war.
Ja.
Und dieses Gefühl, also das ist dann schon als Student jetzt noch mal da auf dem Campus zu sein, wenn man eben wusste, wie er vorher mal
ja,
war,
ja,
ist schon eine Härte. Und gleichzeitig ist das halt so ein Raum voller Chancen. Und
ja.
hier sind ja nicht nur Adaptiv, sondern tausend andere sehr, sehr coole Projekte, die da viel machen. Und da halt auch nicht nur, dass wir, sondern auch, dass wir immer versuchen, auch die anderen noch mit ins Gespräch zu bringen. Und
ja.
wenn wir mit der Stadt reden, zu gucken, guckt mal, was ihr hier für einen Schatz habt.
Ja, ja, ja auf
so.
Jeden Fall.
Aber
ja.
vielleicht ist es auch wichtig, also ich meine, natürlich beschäftigen wir uns viel damit, was dort war. Aber genau, wir haben ja gesagt, wir kümmern uns um Wohnen, aber es ist, glaube ich, eine besondere Form des gemeinschaftlichen Wohnens, was wir anstreben und warum wir vielleicht auch bemüht sind, sozusagen in die Nachbarschaft reinzuwachsen und nicht einfach nur eine Eigentümergemeinschaft sind, die da
ja.
Wohnungen hinsetzen und dann sind sie halt da und sie werden vermietet oder selbst genutzt, sondern genau, warum wir uns vielleicht auch so sehr mit dem Areal beschäftigen, mit den Menschen, die dort aktiv sind, ist, dass wir einerseits gemeinschaftlich wohnen wollen und aber natürlich auch das Quartier nicht nur nutzen, sondern auch beleben, aktivieren oder weiter aktivieren wollen.
Genau, ja,
also
ja,
dieses
klar.
Wirken.
Ja. Ne, und auch im Zusammenhang wahrscheinlich Ada-Kantine ist natürlich ein totaler Begriff und die machen ganz tolle Arbeit eigentlich da und sich da anzuschließen. Wir hatten es in der ersten Sendung, die Verbindung zwischen Ada-Kantine und Adaptiv als Wohngruppe, die dabei ist und so. Das ist ja auch alles wichtig, dass dieser Zusammenhang auch so gesehen wird, ne, von Leuten. Wie ging denn die Initiative seit damals jetzt weiter? Also wie hat sich das weiterentwickelt bis heute?
Also genau, ich glaube, als wir das letzte Mal da waren, hatten wir noch die Architektur, mit der wir das Konzept gewonnen haben.
Ja.
Mittlerweile, genau, es ist eine neue Architektur, die quasi auf die Gegebenheiten reagiert. Das heißt, wir konnten aufgrund einer neuen Architektur auch Baukosten einsparen, die aber zum Beispiel auch gleichzeitig durch Baukostensteigerungen wieder aufgefressen wurden. aber ich glaube, das Wichtige ist sozusagen, ja. Es ist ein anderes Gebäude, natürlich so eine Gruppe entwickelt sich, verändert sich. Ich glaube, viele von uns haben ja irgendwie, im besten Fall hätten wir schon alle die Umzugskoffer gepackt und wären sozusagen jetzt in den Bestand gezogen. Ja. Vielleicht jetzt auch nochmal, genau, mit der Adler-Kantine haben wir bis heute ja auch einen Austausch. Also es ist natürlich ein Gebäude, ein Stadtteil. Und es ist ja so, dass die Adler-Kantine in der Zwischennutzung ist.
Ja.
Und wir haben festgestellt sozusagen, dass es natürlich mit dem Wohnprojekt selbst die Adler-Kantine quasi nicht in der Form dort betrieben werden kann, wie das Projekt es heute braucht. Also sie sind ja extrem gewachsen. Also ich glaube, sogar mehr als 160 Essen, weshalb wir uns auch in anderen Gruppen gemeinsam, also was heißt jetzt gemeinsam, jetzt das liegt jetzt so ein bisschen daran, dass ich auch noch auf dem Campus aktiv bin,
ja.
Also da geht es ja auch um andere neue Zwischennutzungen für die Adler-Kantine.
Mhm.
Genau, also da sieht man ja auch, dass wir auch heute schon sagen, wir warten jetzt nicht darauf, bis wir tatsächlich das Gebäude umgebaut haben. Also diese Liegenschaft, Mertonstraße, Krefstraße,
ja.
Also das Gebäude, um das wir jetzt reden, sondern es geht auch jetzt schon darum, aktiv zu sein, sichtbar zu sein, Aktionen zu machen, diese zweite Chance Campus zu unterstützen.
Genau. Wir haben halt auch viele Leute, die sind sowieso in allen möglichen von, ja, keine Ahnung, Bockenheim außer Haus, du bist bei Making Frankfurt. Also wir versuchen immer, waren jetzt beim Kuhfühlfest da und haben dann da Kinderschminken und sonstige Sachen gemacht und versucht zu helfen, beim Campusfest mitgemacht. Also es ist so ein bisschen auch dieses mit den anderen auch zusammen gucken. Wir haben, was zum Beispiel aber auch das Thema angeht, Weiterentwicklung von der Adler-Kantine, ist ja auch im Gespräch, dass die in das Juridikum gehen wollen und können, weil sie ja so diese Idee haben, genau mit dem Thema, die sind... Es ist so ein cooles Konzept und es hat so einen Zulauf, dass sie ja eigentlich sagen, sie können ja auch mehr machen. Ne? Sie könnten ja auch größer werden.
Hm.
Und das halt dann noch da auch zu unterstützen, dass das halt eben nicht nur dieses eine Gebäude ist, wo jetzt aktuell sich viel in einer Zwischennutzung, weil die Stadt das halt so gesagt hat, das ist jetzt halt eine Zwischennutzung, wo jetzt sich viel staut, sondern eher zu sagen, da wurden, sagen wir, wie vielleicht so eine Art Inkubator-Sachen erprobt, aber die Sachen sind gut und die müssen jetzt aber größer werden und könnten vielleicht genau deshalb eine Blaupause für den Campus liefern.
Ja, jetzt ganz ketzerisch gefragt, was ist mit der Mensa eigentlich, mit der ehemaligen?
Das ist ein super, genau. Aber
die ist, die ist noch im Betrieb teilweise. Genau, da sind noch irgendwie, also es scheint da irgendwie Menschen zu geben, genau.
Für die Deutsche Bibliothek oder ich weiß nicht, wer ist denn da noch?
Es gibt noch, die Informatik ist immer noch da, die Leute sind immer noch da und auch der Mathe-Turm, da ist immer noch nicht, die sind noch längst nicht umgezogen.
Scheint irgendein, also in Betrieb ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu groß gesagt, oder wenn jetzt irgendein Hörer oder eine Hörerin weiß, was da tatsächlich ist, schreibt eine E-Mail. Genau. Aber vielleicht nochmal, um auf die Frage zurückgekommen, wo sind wir seitdem? Genau, also in einem Projektplan, also geht es jetzt ja darum, also wir haben das Konzept, wir haben die Idee, die Vision, also wie wir dort leben wollen, und mittlerweile sind wir auch in der sogenannten Leistungsphase 2, die wir abgeschlossen haben, mit einer vorgezogenen Kostenschätzung der Leistungsphase 3. Ne? Das heißt, wir befinden uns tatsächlich bereits in einer Situation, in der wir als Genossenschaft schon knapp 400.000 Euro investiert haben, um in ein Projekt, um da etwas realisieren zu wollen. Also es ist uns weiterhin ernst, wahrscheinlich ernster denn je, könnte man sagen. Ja.
Okay, ist das möglicherweise eine Zäsur, wo wir einen neuen Titel einspielen und dann auf die heutige Situation
das kriegen? Könnte gut passen.
Könnte man. Dann machen wir das jetzt. So, wir sind hier wieder im Gallusfenster. Die Anne Schwarz und der Jonathan Radetz sind beide da, sind Genossen und Genossinnen einer Genossenschaft, haben wir gerade festgestellt. Und zwar der Genossenschaft Adaptiv. Das ist ein Wohnprojekt in der ADA, Akademie der Arbeit, auf dem Unicampus, und dort soll ja, neues Wohnen entstehen für, das erklären wir gleich. Also wir haben die Herkunft erzählt, alles wie es geworden ist. Und jetzt müsst ihr eigentlich sagen, wo steht ihr jetzt aktuell und was braucht ihr, was steht jetzt an, was sind die nächsten Schritte?
Ja, also im Endeffekt genau, sind wir irgendwie in einem Marathon gelandet, könnte man sagen. Also das heißt, wir müssen unheimliche Energie gerade aufbringen als Gruppe, weil, also ich glaube, so eine diese Anhandgabe der Stadt Frankfurt ist für ein Jahr geplant. Ich glaub, wir sind jetzt demnächst in der Verlängerung zum dritten Jahr.
Ja.
Oder zumindest, glaube ich, in der dritten Verlängerung. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es einfach ehrenamtlich gesehen unglaublich intensiv mit der Gruppengröße dieses große Projekt stemmen zu wollen. Also wir reden hier über ein Haus für 100 Menschen.
Ja.
Und aktuell in der Genossenschaft sind wir circa 40 Menschen und Kinder.
Plus genau, Kinder.
Plus Kinder, genau. Ist ein, also ja, ist, also vielleicht wichtig für alle, die Adaptiv noch nicht kennen. Also wir wollen ein Mehrgenerationenhaus schaffen und haben unterschiedliche Altersgruppen, die jeweils zu einem Drittel da sein soll. Deswegen benennen wir auch immer die Kinder. Also genau, es gibt auch viele junge Familien, die sich einfach einbringen. Das liegt natürlich daran, dass wir alle nicht wissen, wo wir in Frankfurt leben sollen. Genau, wir sind gerade umgezogen in eine größere Wohnung, die unglaublich günstig und gleichzeitig viel zu teuer ist. Also sozusagen eine der wenigen Möglichkeiten, die man vielleicht noch im Stadtraum geboten bekommt. Oder halt die Stadt verlassen muss. Genau. Ja. Das ist etwas, was uns alle beschäftigt. Sozusagen, was, also der Plan B, da wir nicht so genau wissen, ob unser Plan A aufgehen kann. Also können wir in der heutigen Situation bei der Baukostenentwicklung, bei der Zinsentwicklung noch das Gebäude bauen, mit dem wir angetreten sind. Genau, das beschäftigt uns, glaube ich, sehr viel, auch in der Gruppe. Also es gibt Menschen, die natürlich dazustoßen, aber auch Menschen, die die Kraft nicht mehr aufbringen, bei den Zahlen, die da teilweise rauskommen, also auch jetzt in dem Projekt, wo wir wirklich über, nicht, wir reden nicht über Miete, sondern über Nutzungsentgelte. Also das heißt, wir rechnen wirklich die Kosten auf die BewohnerInnen um. Ja. Und das ist schier selbst das ist schier unbezahlbar mit all den Ansprüchen, die wir antreten. Genau. Und heißt, wir befinden uns in Wohnungsnot, könnte man sagen, wie viele FrankfurterInnen auch. Und versuchen weiterhin diese Lösungen vielleicht etwas zu optimieren, ne? Also könnte man ganz klar sagen. Das heißt, wir sind ja mit dem Konzept Clusterwohnung angetreten, also zum großen Teil Clusterwohnung. Jetzt teilweise planen wir, also es sind noch nicht sozusagen entschieden, wie die Grundrisse genau aussehen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir die sogenannte absolute Miete senken müssen. Wenn wir den Preis pro Quadratmeter sozusagen nicht so weit senken können, dass es bezahlbar wird, müssen wir alle dichter zusammenrücken, könnte man sagen.
Ja.
Und das Ganze, und dann übergebe ich an Anne, ohne an Lebensqualität einbüßen zu wollen. Ne? Deswegen das Gemeinschaftliche ist, weil wir teilen ja viele Ressourcen, auch Flächen. Also es geht uns jetzt nicht darum, möglichst kleine Wohnungen, die bezahlbar werden, zu planen, die aber eigentlich nicht sozusagen diese Lebensqualität aufrechterhalten in den Städten, die wir brauchen, um diese Menschen, die diese Vielfalt nach Bockenheim, nach Frankfurt einzubringen, auch weiterhin in dieser Stadt zu halten. Genau.
Ja. Genau, also vielleicht fange ich mal an. Das, was uns alle zusammengebracht hat und was ich uns aber auch noch mal verstärkt hat über die Zeit, über die Jahre, in denen wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, ist die Erkenntnis, wie pervers der Wohnungsmarkt ist. Das ist keine Erkenntnis, die man, glaube ich, irgendeinem der Zuhörer hier erklären muss. Ne, wir haben Menschen, alte, alleinstehende Frauen und Männer, die leben in riesigen Wohnungen, können nicht umziehen, die auch wahrscheinlich nicht barrierefrei sind, können nicht umziehen, weil, hatten wir gerade tatsächlich auch in unserem Projekt, weil sie erstens mal keine bezahlbare Wohnung finden, weil die an eine winzige Wohnung, in die sie eigentlich gerne ziehen würden, teurer ist als ihre alte große Wohnung.
Ja.
Und dann auch, und das ist noch das besonders Harte, oft dann im Alter aus ihrem Stadtteil wegziehen sollen, weil sie eben in ihrem Stadtteil nichts mehr finden. Und das ist nur eins. Oder ne, wir sind Familien, ne, wir haben jeweils zwei Kinder, wir sind also jeweils zu viert. Da was Vernünftiges zu finden, was bezahlbar ist, was in der Nähe von der Kita ist, was idealerweise auch, genau, wo man vielleicht auch Anschluss hat zu anderen Familien und sowas, ist halt einfach krass hart und selbst wenn man eigentlich nicht so schlecht verdient, einfach immer noch krass hart. Und dann gleichzeitig merken wir, weil wir uns eben so damit beschäftigen, diese ganze Art von diesem vereinzelten Wohnen ist auch noch Schrott. Ne? Also wie ist es eigentlich, was ist es eigentlich, was wir als Menschen suchen? Also ich komme vom Dorf, ich suche nicht diese ultra, sag ich mal, Überwachungsmentalität, wie ich es vom Dorf teilweise kenne, wo man niemanden entkommen kann, weil jeder weiß, von wem du die Enkeltochter und die Nichte bist. Aber wir suchen trotzdem Gemeinschaften, Wahlgemeinschaften in der Stadt.
Ja.
Was man ja auch eben an, auch in Bockenheim zum Beispiel auch sieht, wo sich ständig Leute zusammenfinden, um hier was Gutes auf die Beine zu stellen.
Mhm.
Aber es wird davon, wie der Wohnraum hier strukturiert ist und wie der Wohnungsmarkt aufgebaut ist, extrem erschwert.
Ja.
Also das heißt, wir haben in den letzten 3 Jahren einerseits festgestellt, hey, das ist eigentlich die einzig vernünftige Lösung, so Art von Wohnen zu machen. Und wir wollen auch vor allem diese Idee noch viel weiterbringen. Also dass nicht nur unser Projekt realisiert wird, sondern dass wir überhaupt in Frankfurt Leute überzeugen. Leute, guckt euch das an. Verzichtet ein bisschen auf private Wohnfläche, nehmt dafür gemeinschaftliche Wohnfläche. Guckt, dass ihr euch in den Stadtteilen mehr verankert mit den Leuten um euch rum, weil ihr werdet an Lebensqualität gewinnen.
Mhm.
Und dann gleichzeitig stehen wir davor, fucking Baupreise gestiegen ohne Ende. Ich hoffe, es ist hier in Ordnung zu fluchen. Ich fluche, wenn es um Baupreise geht. Ist es hart. Okay.
Ja, ich hab das in meiner Sendung nicht so gern. Aber nein, ich verstehe das, wenn man da mal ausrastet und so. Ich meine, ich muss dazu fügen, ich bin ja eine Generation, wir haben in Wohngemeinschaften gelebt und das war immer super toll, aber dann hat man dann halt auch Familie gehabt, ist auseinandergezogen und jetzt sind die Kinder so ein bisschen aus dem Haus. Und jetzt lebt man eher alleine, aber das ist auch nicht so dolle.
Und genau diese Flexibilität hinzukriegen, ist auch unser Projekt. Ne?
Man hat ein bisschen mehr Ruhe, also es geht für mich jetzt so, ich habe schon auch Ruhebedürfnis, ich habe auch sehr viel Stress am Hals und freue mich dann, wenn ich mal eine Tür zumachen kann und einfach mal in Ruhe habe. Aber auf der anderen Seite hätte ich nichts dagegen, in eine Gemeinschaftsküche oder sonst was zu gehen.
Da sind wir ja direkt beim Cluster im Endeffekt. Das ist nämlich die Grundidee des Clusters ist, glaube ich, genau wahrscheinlich aus der Notwendigkeit heraus, die du beschreibst, entstanden, dass man sozusagen Rückzugsräume bietet, ne? Also die sogenannte Individualfläche.
Ja.
Und dann aber auch die Gemeinschaft suchen kann. Also einmal in Clustergemeinschaftsflächen, das wird wahrscheinlich sozusagen der WG-Küche und irgendwie einem Raum, den man sich teils entsprechend, aber eigentlich eine mehr oder weniger autark funktionierende Wohnung. Und das ist spannend, das kennt man aus dem süddeutschen Raum, Österreich, Schweiz, auch vereinzelt in Deutschland viel zu wenig, sagen wir. Genau, Anna meinte ja, das Wohnformat für alle. Ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft vielleicht noch dran arbeiten und es wird auch weiterhin Individualwohnungen für viele geben. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wir wollen das jetzt ausprobieren. Genau, ist das für alle geeignet? Also, weil was wir jetzt feststellen, ist natürlich, wenn man Schweizer Grundrisse sieht, dass sie sehr, sehr großzügig sind. Und in der Form, so großzügig, können wir natürlich keine Clustergrundrisse planen bei diesen Preisen. Genau. Das heißt, wir werden die Individualfläche sehr weit zurückbringen müssen und dann auf diese Gemeinschaftsfläche setzen. Aber der Rückzugsraum, den du beschreibst, der soll weiterhin da bleiben, weil es geht ja auch verschiedene Lebenssituationen.
Genau.
Ja, man muss auch mal was lesen können in Ruhe. Man will mal einfach nichts machen und sowas einfach nur chillen, abhängen, so Sachen. Aber auf deiner Seite, die legendären Essen bei uns in der WG, das war auch toll. Ich habe immer lieber abgespült als gekocht, aber andere haben fantastisch gekocht. Und das würde ich gerne mitnehmen, sowas zum Beispiel.
Sowas.
Und es hat ganz große Vorteile, zusammen zu wohnen. Ja. Oder man kann sich mal zur Hand gehen und so. Also da gibt's, also diese Wohnformen haben ganz, ganz große Vorteile.
Und der Vorteil bei uns noch dadurch, dass wir ein recht großes Projekt sind, also verhält mit 100 Leuten, wir können auch verschiedene Lebensphasen abbilden. Also das ist unser Ziel. Also ich bin jetzt hier Mutter in einer festen Partnerschaft, 2 kleine Kinder, die noch nicht in der Schule sind, aber die ziehen ja auch irgendwann aus.
Ja.
So, und dann kann ich zum Beispiel mit meinem Partner sagen, ja, die beiden Räume von den Kindern, die brauchen wir jetzt nicht mehr.
Ja.
Na, wenn die Kinder kommen, wir haben werden so Module Gästezimmer haben oder sowas, oder die können bei uns auf der Couch schlafen, die geben wir ab. Oder auch, Gott bewahre, ne?
Die Kinder oder die Zimmer gibt ihr
ab? Die Kinder würde ich, nein.
Nicht abgeben.
Nee, aber die Zimmer geben wir ab. Oder auch jemand ist im Projekt, die Leute trennen sich, kommt ja durchaus vor, dass man sagen kann, okay, es ist nicht so, dass der eine, keine Ahnung, einer zieht aus, die andere Person ist plötzlich mit einer Wohnung da. Dann wird geguckt im Projekt, wer kann vielleicht noch mehr aufnehmen, kommt vielleicht noch jemand Neues ins Projekt.
Richtig.
Und das Gleiche, wenn Leute älter werden. Wir haben dadurch eigentlich, dass wir jetzt auch neu geplant haben, planen mussten architektonisch, jetzt auch den Vorteil, dass das zweite Gebäude, die sind ja, das eine ist vor dem Krieg, das andere direkt nach dem Krieg gebaut, barrierefrei ist dann auch nicht so ein Thema gewesen. Und das zweite Gebäude, was wir jetzt planen in Holzständerbauweise, das wäre komplett also barrierearm, glaube ich, und aber so gebaut, dass man es barrierefrei, also inklusive der Elektrorollstuhl, Wohnflächen umbauen kann. Und das heißt halt für uns plötzlich auch, okay, auch Lebensphase 3 ist da abbildbar. Wir wollen, dass die Leute da bleiben können. Also,
ja, ja.
Und dass das halt immer genauso ist, dass wir immer auch diese Mischung haben. Wir sehen es ja auch aus anderen Wohnprojekten, dann gibt es oft diese Veralterung, ne? Und am Anfang waren es die ganzen Familien und dann sind plötzlich nur noch die
Alten. Ich fände es ein Riesengewinn, da so kleine Kinder betreuen zu dürfen, ne? Und da mal ein bisschen Arbeit den gestressten Eltern abzunehmen und richtig tolle Geschichten von früher zu erzählen oder fantastische
Sachen. Ja, wir haben noch Platz bei uns.
Ja, ja nein, das wäre wirklich, nein, das finde ich wirklich, das ist auch ganz toll. Ich habe hier mal eine Sendung gemacht von einem gesagt, oh, ich habe Zivildienst gemacht und da musste ich da so Altenpflege machen und ja, irgendwie da Dreck wegmachen und sowas. Und dann hatte ich aber damals Zeit und konnte mit denen reden. Und dann fand der das total interessant, was die verschiedensten Leuten halt für unterschiedliche Leben gehabt hat. Und dann ist er Altenpfleger geworden. Weil weil er so toll fand und er hat sich hier in der Sendung gepflegt, habe gesagt, heute ist es so getaktet. Das Wesentlichste an der Altenpflege ist die Unterhaltung. Mit denen kann ich fast nicht mehr führen, weil ich die Zeit nicht mehr habe. Und das gilt's anzuprangern, weil das ist die Qualität eigentlich, die er auch gesucht hat. Ne? Mhm. Aber so Begegnungen hat man dann hier in der Sendung, wo ich denke, ja, der hat recht, das ist toll eigentlich, wenn da so eine Mischung der Generation ist, weil man kann auch viel weitergeben. Also ich muss auch sagen, ich bin auch schlauer, als ich als junger Mann war und könnte da einige Tipps geben, was man nicht tun sollte. Ja. Ne? Aber gut, vielleicht muss jeder seine Erfahrung selber machen. Ne?
Ja, also ich glaube, vielleicht was auch wichtig ist, ist natürlich, es gibt da auch viele Ideen und wie man dann das Ganze umgestaltet. Aber es gibt da ja auch viele Herausforderungen, das dann technisch umzusetzen. Also Anne sagt, man zieht dann einfach in eine andere Wohnung oder man gibt zwei Zimmer ab. Dafür muss man, glaube ich, Sachen entwickeln, Formen entwickeln. Man muss auch irgendwie mit den Ämtern in den Städten sprechen, was das alles bedeutet. Und das ist eine Arbeit, die wir gerade auch intensivst betreiben. Also wir, damit meinen wir uns jetzt nicht uns beiden, sondern in dem Fall halt andere im Projekt. Also es ist ein ganz toll aufgestelltes Projekt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Mhm. Also was ich damit meine ist, wir brauchen für diese Wohnform, die ja noch ausprobiert werden muss, um sie vielleicht zu übertragen auf zum Beispiel auf soziales Wohnen, auf Pflegeheime. Mhm. Es gibt ja ganz viel Anwendungsbedarf, wo man sowas Vergleichbares installieren könnte. Aber ganz wenige haben natürlich den Mut zu machen. Und wir haben jetzt gerade den Mut, das auszuprobieren. Also ich würde auch sagen, vielleicht scheitert das für mich, vielleicht scheitert das für andere Familien in dem Projekt, erwachsene Menschen, Wahlfamilien, junge Menschen, alte Menschen, wer auch immer. Vielleicht klappt's aber auch. Vielleicht ist es wirklich, dass ich in 10 Jahren hier sitze. Also ich meine, du sitzt ja noch dann da, oder?
Ich werde erstmal das ganze Fenster noch weitermachen.
1800. Folge oder sein. Und dann stellen wir fest, es hat geklappt und andere können jetzt davon profitieren. Also mit den Erfahrungen. Also wie sehen solche Verträge aus? Und das ist deswegen, also wenn man dann sagt, das ist wahnsinnig viel ehrenamtliches Engagement, da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns miteinander unterhalten müssen und dass es schön ist, sondern da wird wirklich Detailarbeit an der Basis geleistet und zwar auch städtepolitisch. Wir unterhalten uns mit Traditionsgenossenschaften, wie die das gemacht haben. Also das kann über das Wohnen hinaus einen Mehrwert schaffen für die Stadtgesellschaft.
Vor allem wir müssen, also und da bin ich hundertprozentig mit der, wir müssen für diese Stadt einen Ausweg suchen. Also wir müssen das als urbanen Raum retten, die Stadt, was es früher mal war für mich, Frankfurt, ich komme auch vom Dorf, ich mag es auch nicht mehr. Also diese Überwachung, ich genieße die Internationalität Frankfurts, dass auch so viele Kulturen hier sind. Das ist so eine Freiheit, so eine Befreiung. Das ist, man kann richtig in Frankfurt kulturell atmen.
Ja.
Das ist so toll. Das will ich nicht mehr. Ich werde nie aufs Dorf mehr ziehen. Aber es geht, aber es geht schon darum, diesen Druck auch der Mieten. Wir müssen soziales Wohnungen hier erfinden, durchsetzen. Es muss ein gewisser Mietenstopp, weiß ich nicht. Ja, aber auch, es darf nicht so krass für die Leute sein.
Ja. Und ich meine, es ist einmal, also ne, ich hatte jetzt gerade über die Baukosten mich respektierlich geäußert. Das ist der eine Punkt, ne, dass die Baukostensteigerung, die natürlich uns und allen anderen Projekten, die gerade bauen, insbesondere den gemeinschaftlichen, die nicht irgendwie einen großen Investor im Rücken haben oder irgendwie, die uns echt quasi fast das Genick brechen. Ne? Und wo wir halt jetzt gerade sehr stark gucken müssen, okay, wir glauben daran, wir glauben an dieses Konzept, wir glauben daran, weil wir auch tolle Leute bei uns haben, die das voranbringen. Ja. Aber wir müssen jetzt hart, deshalb auch das Kapitalismuslied, wir müssen damit arbeiten, wir müssen den Banken zeigen, dass wir hier auch Eigenkapital einwerben. Wir bringen selbst sowieso schon, haben schon selbst erhebliche Mittel eingebracht. Und dann aber auch mit der Stadt weiter drüber reden, guck mal, das ist das, was wir mitbringen.
Ja.
Und die Stadt ist, also die hat ein Interesse daran gleichzeitig und arbeitet mit uns eng zusammen. Gleichzeitig gibt's ganz viele Sachen, wo einfach schon sehr, sehr lange stadtplanerische Sachen, wie soll ich sagen, als ich zum Beispiel gehört habe, dass der Erbpachtzins steigt, wenn du mehr Leute auf ein Gelände bringst. Da ist mir, bin ich hinten runtergefallen. Also einerseits will die Stadt ja nachverdichten, andererseits gibt's halt noch von anno dazu mal Regeln, dass der Erbpachtzins, sehr sinnvoll, dass die Stadt Gelände nur noch in Erbpachtzins vergibt, aber dass der Erbpachtzins steigt, wenn du da mehr Leute drin hast.
Ja.
Das heißt, es wird für uns teurer, weil wir enger zusammenleben. Wir wollen aber davon nicht abweichen, weil wir
die
sagen,
die Stadt möchte verdichtet und macht es gleichzeitig unmöglich, genau, durch so eine Regel.
Das ist auch nicht so, dass die Leute in der Stadt nicht sehen, dass das irgendwie nicht so ganz miteinander geht. Aber es ist nicht so ganz einfach, das schnell zu bewegen. Und das ist auch dieses, weshalb wir auch seit 3 Jahren immer wieder im Austausch sind. Uns hat mal jemand Märtyrer genannt. Das habe ich nicht so schön gefunden. Okay. Weil Märtyrer sterben am Ende. Ich will nicht sterben, ich will da wirklich wohnen.
Ja.
Und Und ich glaube daran, dass wir das hinkriegen.
Das Schöne ist, ich finde, irgendwie höre ich aktuell immer ganz klar, was heißt denn die Stadt? Also wer sagt das, was macht das? Klar, wir sind ja auch die Stadt, genau. Ja, deswegen können wir es ja auch, also wir sind jetzt keine Stadtverwaltung oder wir arbeiten jetzt auch nicht in einem dieser Ämter. Wir
sind aber dieser Stadt. Ja.
Genau.
Also ich reklamiere das für mich.
Und dementsprechend können wir ja auch gemeinsam etwas verändern, weil es ist ja, es betrifft ja am Ende jetzt über den Gallus, Brockenheim, Frankfurt auch andere deutsche Städten. Genau, weil das sind ja ganz viele Sachen, sind ja zwar auf Länderebene, aber können ja auch übertragbar sein.
Lokalpatriot, ich will das in
Frankfurt. Ja, ja.
Deswegen, Frankfurt als erstes realisiert haben, damit die anderen mal wieder sagen, oh, die in Frankfurt haben das schon hingekriegt.
Das Frankfurter Modell.
Deswegen das Frankfurter Cluster als Projektzettel habe ich sozusagen für mich jetzt schon und installiert das gerade im Projekt.
Wir sollten erstmal auf uns gucken, dass wir das machen. Also wir machen Druck. Was braucht denn jetzt? Machen wir mal so. Wir müssen Druck auf die Stadtverwaltung machen. Politischen Druck. Helfe ich mit.
Also erstmal haben wir jetzt eine Challenge.
Ja,
weil wir sind jetzt Social Media, wir haben eine Challenge und unsere Eigenkapital-Challenge heißt, dass wir bis Ende August 500.000 Euro von Mitfinanziererinnen einwerben wollen. Achtung, das heißt nicht, dass die Bar in der Kralle oder auf dem Konto haben wollen, sondern wir wollen Absichtserklärung. Jetzt muss ich mal kurz erklären, was das ist.
Ja.
Das heißt, dass uns Leute unterschreiben, ich gebe dir, keine Ahnung,
100.000?
1.000, wir reden eher von vielen Leuten, die irgendwas zwischen 1.000 und 10.000 Euro geben. Wir nehmen auch 100.000, aber es geht wirklich darum, dass jeder von uns rausgeht und bei Freunden, Bekannten, Familie, aber natürlich auch darüber hinaus, wie jetzt wir hier, dafür werben, dass Leute sagen, ich glaube an das Konzept, ich finde das cool.
Ja.
Ich werde entweder Fördergenossenschaftsmitglied, also das ist ein klassisches Genossenschaftsmitglied, wie wir es in Deutschland aus allen möglichen Genossenschaften kennen, und mache, was fängt an, Pflichteinlage ist 1.000 Euro. Und dann nach oben offen, mach eine Einlage in die Genossenschaft.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, ich gebe euch ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Das ist ein schlichtes Darlehen. Da haben wir eine Verzinsung von quasi für die totalen Gönner für 0% bis 1,5% Verzinsung.
Also müssen wir unsere Experten
also
fragen.
Die Zinsen sind nicht geil gerade. Die waren vor anderthalb Jahren, klangen die gut, als wir damit angefangen haben. Jetzt gerade, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, ja.
Aber das sind die Nachrangdarlehen. Und die Absichtserklärung ist erstmal nur, dass Leute uns unterschreiben, das mache ich für euch. Damit können wir schon zur Stadt und zu den Banken gehen, zu der Bank, der einen, mit der wir reden, und sagen, so und so viele Leute, wir haben so und so viel Mittel. Leute, die sagen, sie geben uns das.
Ja.
Und wenn wir dann, und das ist jetzt genau das, was zwischen August und März nächsten Jahres passiert, mit der Stadt die ganzen anderen offenen Punkte klären und mit der Bank die Sachen klären und dann am Ende wirklich sagen, okay, das funktioniert. Wir haben es hingekriegt, wir haben die Knoten gelöst, wir kriegen die Miete soweit, also die Entgeltkosten soweit runtergedrückt, dass wir auch oder auch perspektivisch andere Leute dort wohnen können. Wir machen das. Dann erst rufen wir die Leute an und sagen, Leute, wir haben es durchgerechnet, es funktioniert, die Stadt hat uns da und so und jenes. Ja. Jetzt hätten wir gerne von euch in den nächsten, keine Ahnung, was für eine Frist vier man Wochen. Da nochmal setzt, 4 Wochen, ja. Das Geld. Das
die heißt, zugesagte kommen, Unterstützung im Endeffekt. Ne?
Genau, das die ist zugesagte ja. Unterstützung. Und das heißt, die Absichtserklärung ist faktisch erstmal kein rechtlich bindendes Dokument, aber wir sagen immer dazu,
ja,
wir brauchen...
Ne, irgendwann brauchen wir das.
Genau, halt. Unterschreibt uns das nicht, wenn ihr denkt, ach ja...
Passiert nichts.
Passiert ne? nichts. Nee, das sollen die Leute sich schon gründlich überlegen, weil wir ja, nehmen ja. das ja mit zur Bank und zur Stadt. Aber gleichzeitig, wenn Leute sagen, okay, ich kann mir das so durchrechnen, ich könnte im März, quasi plane ich auch schon ein, das Geld kann ich zur Seite legen oder kann ich dann stoppen. Und wenn die dann wirklich auf mich zukommen, dann kann ich ihnen das auch geben. Wenn ihr sie euch das vorstellen könnt, dann kommt auf uns zu. Guckt auf unsere Webseite.
Ja.
Wir machen auch auf jeden Fall noch ganz viel. Wenn Bedarf ist, kann uns immer ansprechen. Wir informieren noch mal gründlicher. Wir zeigen die Finanzaufstellung. Wir machen auch noch mal, wir machen sowieso Infoabende. Wir treffen uns mit Leuten. Also, ja.
Ich kann mir schon vorstellen, also jetzt letztens habe ich im Radio gehört, dass ein Schockanruf dazu geführt hat, dass ein alter Mann, weil sein Bruder angeblich verunglückt wäre, 400.000 Euro rausgerückt hat. Das heißt, also die haben auch gesagt, ja, es gibt sehr viele ältere Leute, die doch ein bisschen Vermögen haben. Also der hat es innerhalb von kurzer Zeit flüssig gemacht, dieses Geld. Also von daher gibt es natürlich auch viele Leute, die irgendwie vielleicht für die Chance, dass sie selbst mal irgendwie davon profitieren können, dass sie das einfach für diese Erneuerung der Stadtkultur vielleicht ein bisschen was geben würden. Und ja, weil ich stehe ja auch viele Ältere dazu und auch welche Stiftung kann ich das vielleicht vermachen? Vielleicht nicht eine Stiftung vermachen, sondern so ein Adaptivkollektiv mal zur Verfügung stellen, damit was echt Neues entsteht. Also ich fände das nicht absurd. Also das ist kann ich mir sehr gut vorstellen.
Es gibt ja auch sowas wie eine soziale Rendite, die wir sozusagen anbieten.
Ja, genau. Ja,
also,
ja.
Also über das
nur mal jetzt für Sicherheit. Könnte jemand dann sagen, okay, nach 5 Jahren, ich will das Geld wieder haben und jemand anderes nimmt die Genossenschaftsanteile. Ja, genau. Das heißt, es ist nicht so verlorenes Geld, sondern das ist investiert, man hat ein Eigentum, man besitzt einen Anteil an der Genossenschaft und das verfällt ja nicht.
Nee, das ist eine ganz normale Einlage. Wir haben da natürlich Fristen drin, ne? Weil wir sind ja keine Genossenschaft mit Rücklage.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt jemand 500.000 reingibt und dann sagt in 4 Jahren, ich hätte gerne wieder 500.000 raus, dann müssen wir halt genau, das wird dann aber vertraglich festgehalten, sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, in welcher Frist wir dir das zurückgeben können. Ne?
Genau.
Also das ist das.
Das ist erstmal wie Festgeld oder was festgelegt. Oder
Also ich glaube, wir unterscheiden uns natürlich von der klassischen Bank. Ne? Also es gibt ein gewisses Risiko. Ja,
ja,
und deswegen sammeln wir jetzt ja auch Absichtserklärungen ein, um dieses Risiko zu minimieren. Genau, am Ende, genau, Teil einer Genossenschaft zu werden oder auch Nachrangdarlehen zu zeichnen, bedeutet natürlich, ans Projekt zu glauben. Genau, wir glauben alle an das Projekt, haben auch schon eingelegt und werden noch zusätzlich bei Einzug einlegen. Genau.
Ja.
Und wenn wir sozusagen so weit sind, dass wir das selbst machen, dann können wir auch in unserem Umfeld, also viele Freunde und Familie, werden auch auf diese Absichtserklärung reagieren. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Form von Vertrauen am Ende in das Projekt. Genau, jetzt Menschen, die hier zuhören, die müssen das jetzt vielleicht aufgrund der Stimme und der Informationen sammeln. Aber ihr könnt euch auch darauf verlassen, dass wir nicht unsere Eltern, Geschwister und Freunde sozusagen vorsätzlich in eine Falle locken, wie jetzt der Mann, der die 400.000 Euro wollte, sondern also hier geht es tatsächlich darum, etwas mit dem Geld zu verändern und zu bewirken. Und wenn wir uns sicher sind, dass wir es schaffen, genau, also wir glauben daran, trotz all dieser Herausforderungen, die gerade vor uns sind.
Ja.
Und deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt aufzeigen, ne, dass wir das ist ja ein erster Schritt, genau.
Ja.
Diese
ja.
500.000 Euro, wir reden ja beim Projekt für 100 Menschen, genau. Insgesamt werden wir bis Ende nächstes Jahr 2 Millionen Euro sozusagen von Menschen, die das Projekt unterstützenswert einsammeln müssen, weil wir sonst kein perspektivisch sozialverträgliches Wohnen anbieten können. Dann sagen wir, wir schaffen es nicht, eine Lösung zu finden. Jemand anderes muss es tun. Noch glauben wir, dass wir mit anderen, die daran glauben, dass es umsetzbar ist, das schaffen können.
Ja, über also dann müsste es dann ein Investor und der will dann irgendwie einen Profit, das wäre blöd.
Das wird nicht mit uns passieren zumindest, genau.
Ja, nee, das will man nicht, sondern eigentlich will man schon, dass dieses, es ist so viel Geld da, was kaufe ich? Betongold, ne, Immobilien, was mache ich damit? Ich beute Miete aus und quetsche die aus. Diese Logik muss mal irgendwo eine andere Wendung finden.
Ich will auch gar nicht sehen, wir haben ja gesagt, wenn wir das nicht hinkriegen, also wenn das mit den 500.000 nicht klappt, was ich nicht glaube, aber wenn es nicht funktioniert im nächsten halben Jahr, keine Ahnung, ich sag auch mal, könnte auch noch, es kommt der nächste Krieg, was auch immer, nein, wenn es nicht funktioniert und wenn wir dann am Ende im März sagen, nee, es funktioniert nicht, wir können das nicht finanzieren, weil wir gehen ja da auch noch mit sehr, sehr viel mehr Geld rein.
Klar.
Dann wird, glaube ich, nicht an dem Ort ein anderes gemeinschaftliches Wohnprojekt oder ein anderes soziales Projekt entstehen, sondern dann wird das passieren, was damit immer passiert.
Ja.
Also dann wird die Stadt quasi sagen müssen, oh, wir wollten da was Schönes machen, aber es ist leider gescheitert.
Ja.
Und
kann die Stadt da nicht irgendwie noch mithelfen? Kann man da nicht noch Druck
da
aufbauen?
Sind wir.
Da sind wir genau dabei.
Also ich gehe davon aus, dass es keinen Plan B gibt für das Gebäude.
Nicht, dass wir wissen.
Und deshalb, also wir haben keinen Plan B, die Stadt hat keinen Plan B. Ich glaube, um das zu realisieren, was wir uns da vorstellen, können wir uns nicht auf die Stadt alleine verlassen. Also wir reden jetzt hier über die Verwaltung, auf die Stadt Frankfurt vielleicht schon, deshalb sind wir auch hier, sondern müssen auf andere zugehen und sagen, es ist von allen, von vielen genossenschaftlichen Wohnprojekten, aber vor allem auch im Falle von Miethäuser-Syndikat, ist es ja genau das, dass die Gemeinschaft sozusagen die Idee voranbringt und 10, 20 Jahre später wundert man sich dann über plötzlich nicht günstig wirkende Mieten. Das heißt, man entzieht sozusagen das Gebäude dem Markt. Das ist ja das, was wir machen. Wir wollen es der Spekulation entziehen. Mhm. Genau.
Ja,
und das ist gerade besonders schwer und ich glaube, das war auch schon immer schwer, also auch vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren.
Ja.
Und das heißt, gerade wird nahezu nicht mehr gebaut. Also es werden keine Sozialwohnungen mehr gebaut, Traditionsgenossenschaften schaffen es nicht mehr, neue Gebäude zu kaufen. Alle raten auch davon ab, so viel Energie da noch reinzustecken.
Mhm.
Aber, also wie du ja sagst, muss die Stadt nicht was machen. Wir glauben, die Stadt muss was machen. Es reicht aber nicht. Genau. Wir brauchen, der Slogan ist ja, wir wollen wohnen. Genau. Damit meinen wir jetzt nicht nur wir in unserem Projekt, sondern Menschen müssen weiterhin in Frankfurt wohnen können.
Ja, das muss geschehen.
Und das schaffen wir nur durch Dritte.
Mit nicht so lukrativen Berufen, die weniger verdienen.
Genau.
Das ist ja immer Krankenschwester, sonstige Leute. Die müssen doch nah vor Ort wohnen können. Es kann doch nicht sein, dass die in die Vororte aufs Land getrieben werden und dann 2 Stunden hier Anfahrt haben, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Also das sind die Probleme, mit denen wir uns rum... Und man kann auch nicht ewig verdichten. Ist auch... Grünflächen müssen ein paar bleiben.
Ja.
Also es geht nicht so, dass wir nur noch total...
Aber vielleicht können wir auf ein paar Quadratmeter verzichten, so wie wir das machen.
Genau. Ja.
Also weil im Endeffekt der Frankfurter Schnitt hat ja eine gewisse Höhe. Der Bundesschnitt ist noch höher. Ich glaube irgendwas zwischen 45 und 50 Quadratmeter.
Pro Person.
Genau. Wir sind jetzt gerade, wir wollen auf 35 Quadratmeter, sind jetzt glaube ich eher bei 33, wenn wir die Gemeinschaftsflächen mit einberechnen. Wir haben jetzt gerade erfahren, eigentlich werden die gar nicht einberechnet. Heißt so ein bisschen, nachverdichten können wir vielleicht und wenn es klappt, teilen wir das euch allen mit.
Ich glaube, das meint etwas anderes
auch.
Das meint dieses nicht nachverdichten. Was wir ja machen, ist, wir bleiben in dem Gebäude. Ne? Es wird keine neue Fläche dafür versiegelt. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja.
Was übrigens auch was Interessantes ist, dass dieser eine Thema Politik, dass dieser eine Fonds zwar Projekte unterstützt, wenn sie Brachgelände kaufen wollen, aber nicht Projekte, wo schon Häuser drauf sind. Wo man so sagt, aber es geht doch gerade darum, Bestand zu erhalten, auch ökologisch gesehen.
Ja.
Nicht nochmal alles neu versiegeln, sondern da, wo schon was ist.
Ist ja die Argumentation beim Juridikum, das nicht abzureißen, sondern das bestehende in Stahlbeton gebaute Gebäude umzuwidmen, um daraus was zu machen. Wir müssen umdenken, also es geht nicht so weiter.
Es gibt dann auch schon tolle Konzepte, was Urban Mining angeht, na, wie man auch Beton und andere Sachen dann auch quasi aus einem Abbruch nehmen und wieder machen kann, aber das ist ja nicht Teil von der normalen Bauplanung.
Ja,
ne?
Ja.
Und da sind wir, aber da kommen wir dann in tausend Themen.
Ein anderes Thema. Ich schaue auf die Uhr und wir müssen jetzt gleich das Studio räumen. Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt noch sagen müsst?
Die Frage ist vielleicht, wie man uns unterstützen kann.
Ja, also, zum Beispiel.
Ja. Also genau, man kann uns auf jeden Fall auf Instagram folgen unter adaptiv-frankfurt. Ansonsten auf der Webseite www.adaptiv-frankfurt.de kann man Informationen zum Projekt finden. Man kann aber auch einfach sagen, unterstützen oder mitfinanzieren. Genau. Mhm. Und dort findet man dann die Absichtserklärung, über die wir heute gesprochen haben.
Also jetzt adaptiv nicht irgendwie geschrieben, sondern so wie man es schreibt, A-D-A-P-T-I-V.
Genau, adaptiv-frankfurt.de, genau. Da findet man das alles. Da findet man auch unter Mitfinanzieren dann gleich eine Absichtserklärung, die kann man uns auch direkt ausfüllen.
Ja.
Oder sind auch die Kontaktdaten da, E-Mail, haben wir diverse E-Mail-Adressen, zum Beispiel finanzen@adaptiv-frankfurt.de. Kann man uns einfach hinschreiben, wenn man Fragen hat. Da meldet sich
man kann auch mal irgendwie doch vorbeikommen, mit einem von euch reden.
Auf der Webseite und vor allem auch bei Insta sieht man auch unsere Termine. Also wir waren beim Campusfest, wir waren beim Kufi-Fest jetzt gerade erst am Samstag.
Ja.
Und wir haben immer
vielleicht
wieder...
Vielleicht am Freitag auf den Sommerstraßen? Haben wir das schon entschieden?
Samstag.
Am Samstag, Entschuldigung.
Samstag, ne? Auf der Sommerstraße werden definitiv auch Leute von uns da sein. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Hitzewarnung weiß ich nicht, ob ich mich an den Stand stelle. Aber genau. Es werden, wenn man da hingeht und fragt nach Adaptiv, kennen uns so viele Leute, dass die sich da an die, genau. Also
so, und wir verabreden eine nächste Sendung nicht mehr in einem Jahr, sondern früher, vielleicht am Ende des Sommers. Und da machen wir nochmal Druck, wenn es gerade noch ein bisschen
geht. Naja,
ja, super.
Oder? Nein, ich finde eure Initiative wirklich wichtig für Frankfurt. Und ich drücke euch wirklich die Daumen, dass ihr weiterkommt und dass ihr das realisieren könnt. Weil es wäre für Frankfurt auch, wenn der Erste es geschafft hat, dann ist das eine Blaupause für das Nächste. Und dann kann man vielleicht auch politische Weichenstellungen anders stellen, sodass die Nächsten dann nicht mehr so hart haben wie momentan. Wenn ihr da durch müsst, müssen wir euch helfen, dass ihr da durchkommt. Also würde ich jetzt mal so von mir aus sagen. Und dann bleiben wir an dem Thema dran und versuchen das durchzudrücken. Das ist irgendwie, bis zum nächsten März muss es dann sein. Ne? Da wird es dann amtlich.
Ne? Ja, also.
Ja, genau. Na gut, also, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, ich habe auch heute viel gelernt nochmal. Und ich merke, wie konkret das alles jetzt ist und wie nötig ihr das habt. Sie haben das auch alle da draußen gehört, gell? Also die Leute haben es nötig. Jetzt gehen sie mal alle in sich und überlegen sie, ob sie nicht da was machen. Oh, mein Nachfolger ist schon da. So, ich bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören. Und gehen Sie in sich, denken Sie über das, was nachher... Gehen Sie auf www.radioxplus7 und hören Sie die Sendung nochmal ganz genau nach. Dann können Sie vielleicht sich entscheiden. Tschüss, bis nächste Woche zur gleichen Zeit.
Danke fürs Zuhören.